Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 137. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Nachdem ich vor 2 Wochen das Interview mit Heinz Girschweiler veröffentlicht habe, in dem wir ja schon einiges über die Freiwirtschaftslehre Silvio Gesells erfahren haben, dachte ich, es ist an der Zeit, mal wieder die Silvio Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal zu besuchen und dort zum einen mit dem Leiter Andreas Bangemann zu sprechen. Und dieses Interview werden wir nächste Woche hören. Und gleichzeitig Jonathan Ries zu interviewen, bei dem ich schon vor 2 Jahren die Anfänge seines Projekts kennengelernt habe, nämlich eine seit Jahrzehnten verschüttete Freilichtbühne wieder freizulegen und bespielbar zu machen. Und er erzählt uns die Geschichte dieser Freilichtbühne und gleichzeitig auch einiges über seine Lebensweise, über seine Sicht der Dinge, nämlich ohne Geld zu leben, was ich bisher hauptsächlich aus Raumschiff Enterprise kannte und als Zukunftsvision in 200-300 Jahren. Das macht er heute schon und ich finde das Ganze sehr erfrischend.
Mein Name ist Jonathan Ries, ich bin 1982 geboren und habe nach einem Besuch an der Waldorfschule in Wuppertal mein Abitur gemacht und eigentlich einen normalen Ausbildungsgang, wie man ihn heutzutage eigentlich hat, gemacht, sportwissenschaftliches Studium abgeschlossen in Köln. Und dann allerdings etwas, was mir schon lange, sag ich mal, auf dem Herzen lag, angegangen, was manche als einen Ausstieg aus dem System bezeichnen würden andere vielleicht als visionäre Arbeit oder so. Ich habe mich von relativ viel offiziellen Dingen einfach auf die andere Menschen Wert legen, einfach auch getrennt und zwar nicht einfach nur blind, sondern aus ganz bestimmten Gründen. Also ich habe mich zum Beispiel, ich hatte noch nie ein Auto und auch keinen Führerschein, also von daher brauchte ich mich davon nicht trennen, was für viele ein Rückgrat ist. Ich habe meine Papiere, sag ich mal, meine Staatspapiere als solche zerstört, was auch nicht nur als Kritik des Staates zu sehen ist, sondern ich finde nicht alles vom Staat, keine Frage, schlecht, sondern es ist eine Art, mich von dem zu trennen, was ich grundsätzlich an den Staatssystemen zurzeit schlecht finde. Es ist aber wäre noch ein langes Thema, was man auch noch im Detail auch noch vertiefen könnte. Mhm. Und da habe ich dann entsprechend auch die Versicherung gelöst, auch nicht, weil ich das Prinzip Versicherung irgendwie schlecht finde oder so, sondern hauptsächlich aus dem Grund, weil es an ein Geldsystem gekoppelt ist, was definitiv ja schon fast Barockcharakter hat. Es ist einfach veraltet. Es ist einfach entspricht nicht mehr dem kollektiven Bewusstseinszustand, der möglich ist und der sich anbahnt. Also dieses Geldsystem und alles, was daran hängt, sprich auch Versicherung und ich sag mal Bankkonto und diese Dinge, die habe ich für mich sozusagen über Bord geworfen und einen Lebensstil entwickelt, den habe ich jetzt Kreativwanderei genannt, aber das ist im Grunde genommen Leben auf Wanderschaft und das hat eine lange Tradition und zugegeben, dadurch, dass ich mich von diesen, ich sag mal, modernen Komfortzonen gelöst habe, hat es mich schon in eine gewisse Wildheit und Ursprünglichkeit und spartanische Lebensweise zurückgeworfen. Ganz unabhängig davon, das ist etwas, was mir liegt. Ich mag sowas, nicht jeder mag sowas, ich mag das Spartanische. Aber zugegeben, es war schon so, dass ich relativ viel Komfort über Bord geworfen habe und erstmal nicht mehr hatte. Aber das war in Ordnung. Und ich bin eigentlich der Meinung, man muss in Zukunft, weil man diese Dinge, also Geldversicherung, Ausweise, Autos und diese ganzen Themen aufgibt, muss man definitiv sein Komfort nicht aufgeben. Aber da sind wir meiner Meinung nach nicht. Das sind noch Zukunftsvisionen. Wenn man jetzt eben denkt, diese Geschichten von goldenem Zeitalter oder so, ich glaube, da werden sich Sachen auflösen in diese Richtung, dass man nicht mehr benötigt, Komfort und Lebensqualität und gesunde Natur und so abhängig zu machen von solchen Systemen. Das wird wahrscheinlich irgendwann passé sein, aber das hängt sehr stark von den einzelnen Akteuren und von denjenigen ab, die einfach sehen, ja, so ist es möglich, so ist es machbar und es dann auch wirklich konkret machen und nicht nur drüber reden. Mhm.
Hat es irgendein auslösendes Ereignis gegeben? Oder war das ein fließender Prozess, ein Übergang?
Also sowohl als auch. Es war eigentlich ein stetiger und fließender Prozess und Übergang. Und es hat innerhalb dieser immer wieder so Schlüsselmomente gegeben, definitiv.
Kannst du einen Anfang irgendwie festmachen?
Ja, also es war schon, ich hab mich als Jugendkind und Jugendlicher eigentlich schon, ich habe ein recht aufgeklärtes Elternfeld gehabt, so würde ich mal sagen, die, ich sag mal, weit über den Tellerrand geschaut haben von dem, was Schulwissen ist und mir dadurch schon relativ viel vermittelt hatten. Und was ich aber selbst in dem Ganzen so ein bisschen mitbrachte, war, dass innerlich in mir irgendwie etwas lebte, wo ich sagen konnte, die Zukunft sieht geldlos aus. Oder ist nicht abhängig von einem System, wie wir dieses Geld zurzeit gestalten. Und das war schon irgendwie in mir so stark drinne und so als auch als quasi als Halleluja, als große Vision der so sieht eine Welt, die gesund aus ist, aus. Das war irgendwie in mir noch relativ schwammig als Kind, als Jugendlicher, und wo ich, aber ich, das war da mit diesem Ansatz war ich emotional verbunden. Ich hatte immer das Gefühl, das Geld ist die Bremse für nahezu alles, für Entwicklung, für Spiritualität, für Umweltschutz, für ich sag mal organisch bauen, für ganz, ganz viele Sachen. Aber das war für mich nur so ein Bauchgefühl. Und später, wie ich dann erwachsener wurde oder mehr las und andere Menschen kennenlernte, die mit ganz konkreten Beispielen das dieses rein emotionale Gefühl bestätigten, war dieses Bauchgefühl im Grunde genommen, hat mich da nie fehlgeleitet, irgendwann, bis heute nicht. Und es ist im Grunde genommen nur mehr geworden, von Tag zu Tag. Und ein ganz, ganz wichtiger Aha-Moment, den würde ich mal herausnehmen, das war ein Buch, was ich gelesen habe. Das heißt Friel oder eine Menschheit der Zukunft. Das ist von einem hochgradigen Rosenkreuzer geschrieben worden, der Edward Lighton Bowler, ein englischer Lord in den 19. Jahrhundert, der hat ein Roman, das ist eigentlich einfach eine fiktive Geschichte, aber innerhalb von fiktiven Geschichten kann man ja relativ viel, kann man sich austoben, wenn man versuchen will, Dinge reinzubringen, die eine Gesellschaft noch nicht als Wahrheit übernehmen will, dann schreibt man fiktive Geschichten, und das hat dieser Edward Lighton Bowler gemacht. Also eigentlich geht es darum, ein Bergarbeiter hat einen Unfall und landet in einem Stollen in einer Tiefe unter der Erde und entdeckt unterhalb dieser Erde eine Zivilisation, die wesentlich weiter ist als unsere Erdoberflächenzivilisation sozusagen. Und dann beschreibt dieser Edward Lighton Bowler im Grunde genommen einfach nur in diesem Roman diese Zivilisation und das, warum sie so viel und unglaublich weiterentwickelt ist. Und die Weiterentwicklung fand dann statt, wo solche Systeme wie Demokratie, Geld und Energieabhängigkeit wegfielen. Und ich glaube, genau in so einer Zeit sind wir. Wir sind, glaube ich, in so einem Knackpunkt, wo eben Energiekonzerne, Geld und demokratische Systeme und so an ihre Grenzen kommen und die Alternativen und die Möglichkeiten und die Lösungen aus diesen Problemen sind alle da. Die sind alle von irgendwelchen hochgradig intelligenten Köpfen, die schon verstorben sind oder noch leben, alle niedergeschrieben worden. Und das war dieses Friedebuch, das war so ein ganz, ganz entscheidender Aha-Moment und Aufwachmoment, warum ich gesagt habe, ich will in eine Geldlosigkeit hineinkommen. So.
Wie lange ist das her?
Das ist schon ein paar Jahre her, das Friedebuch. War ich vielleicht Anfang 20 so.
Und welche praktischen Schritte hast du dann genommen?
Also es gibt zwei, drei Dinge, die sind zwingend in unserer Gesellschaft mit dem Geld verbunden. Das ist der Wohnsitz, sprich eine Miete. Das heißt, ich habe mich als wohnsitzlos sozusagen irgendwie hinein in eine Situation versetzt, dass ich halt keinen festen Wohnsitz habe und anstatt zu wohnen, campe ich oder zelte ich halt oder versuche das so zu machen, dass ich für Wohnen arbeite, also Kost und Logis für bekomme, anstatt ein Gehalt.
Ja.
Das heißt, mit den Arbeitgebern, zu denen ich gehe, wie das auch hier bei der Freilichtbühne der Fall ist, versuche ich das so zu machen, dass ich sage, ich will von euch kein Gehalt haben, also kein Geld, sondern ich frage, ob ich hier sozusagen Unterkunft bekomme für die Arbeit, die ich da mache. Mhm. Und dann ist das Mietproblem sozusagen zwar, klar, noch da. Also es ist ja richtig, dass man etwas dafür tut, dass man irgendwo wohnt. Aber es läuft halt nicht mehr übers Geld, sondern es läuft einfach direkt sozusagen. Man hat die Leistung, die man bringt, kriegt man in Form von Aufenthalt und Wohnsituation zurück. Mhm. Ja, das ist ein großer Bereich, halt das ganze Mietwesen. Also entweder man mietet oder man besitzt heutzutage Häuser. Und egal in welchen Fällen, muss man immer irgendwie Geld in die Hand nehmen. Und wenn man es halt so macht, dass man einfach sagt, ja, weder besitzt man, noch mietet man, sondern man tut einfach was für seine Miete fertig. Und zwar mit dem, was man gelernt hat. Ob man jetzt Schreiner ist, ob man jetzt Autos baut oder sonst was macht, ist da dabei zweitrangig. Man macht es einfach mit dem, was man kann und dafür hat man sein Recht, irgendwo sich niederzulassen innerhalb einer Gemeinschaft, die das auch so akzeptiert. Mhm. Und das sind so Sachen, die sind noch relativ selten, nicht viele machen das. Aber das fing halt an, ich war da auch nicht alleine. Also ich habe da große Vorbilder gehabt, zum Beispiel das Woofing-Netzwerk, Work and Travel, sind viele Sachen, die junge Leute machen, so Studenten, die eh kein Geld haben und so, und die sich dann überlegen, ja, Backpackers und Work and Travel und Woofing und Au Pair und freiwilliges soziales Jahr und Zivildienst. Das sind eigentlich alles so Strukturen, die schon viel in die Richtung geleistet haben, dass sie eigentlich schon fast den Sprung in die Geldlosigkeit eigentlich schon hatten. Und die haben mir dann auch, also übers Woofing war das, habe ich meine allererste, das Woofing ist Worldwide Opportunities on Organic Farms. Das ist vergleichbar mit einem freiwilligen sozialen Jahr, nur halt in der Biolandwirtschaft. Mhm. Da kann man halt auf Höfe gehen und auf Höfen einfach arbeiten für Kost und Logis. Und da spielt das Geld dann auch überhaupt keine Rolle. Und das war, in Aachen habe ich das auf einem Selbstversorgerhof, auf dem Vierlindenhof so kennengelernt, bevor ich hier in der Freilichtbühne war. Und da war einfach klar, ja, man kommt da hin, kann da unterkommen in einer der verschiedenen Ecken, man kann entweder sein Zelt da hinstellen oder in so einem Teehaus wohnen oder konnte sich aussuchen. Ich war zum Beispiel jemand, ich habe es geliebt, in Ställen zu übernachten. Also dann habe ich einfach in einem Heuschober übernachtet und da in Aachen quasi dafür, dass ich da war und verpflegt wurde, einfach den Garten vorangetrieben und gearbeitet und etwas gemacht. Und da merkte ich, ja, das kann doch relativ unkompliziert laufen. Und sowohl der mich da einstellt und auf seinem Gelände sozusagen wohnen lässt, der hat was von meiner Arbeit und ich habe einen Ort, wo ich sein kann. Und das war für mich so, ja, warum läuft das nicht überall so? Weil es extrem unkompliziert war. Ich brauchte kein Bankkonto, war sozusagen von diesem Finanzwahnsinn und den internationalen Finanzkraken, sage ich jetzt mal, abgekoppelt und musste mich darum gar nicht mehr kümmern. Mhm. Und das war, das war im Grunde genommen sehr schön. Und da habe ich dann geguckt, ja, wie kann ich das sozusagen weitermachen auf meiner Kreativwanderroute und bin dann hier hingekommen an die Freilichtbühne. Und habe auch hier gefragt, ob ich den Aufbau der Freilichtbühne genauso gestalten kann. Also, dass ich sage, ja, ich setze mich dafür ein, diese Freilichtbühne wieder aufzubauen, ob ich dann hier mein Zelt und mein Lager aufschlagen darf und verpflegt werde. Mhm. Und das war für die Familie Bangemann in Ordnung. Und die haben mich mit offenen Armen empfangen. Und die Familie Bangemann, das sind ganz wundervolle Menschen, die hier eine ganz, ich sag mal, also eine ganz wichtige Aufgabe in der Gesellschaft erfüllen und machen und von morgens bis abends nichts anderes machen als diese Dinge. Und ich finde persönlich, die werden viel zu wenig wahrgenommen in dem, was sie da eigentlich machen und was die wirklich versuchen umzusetzen. Und da war ich noch dazu sehr erfreut, dass die, weil die eigentlich relativ ihren Betrieb relativ klassisch auch noch kapitalistisch leider auch noch führen, war ich sehr erfreut, dass die mir gesagt, diese Tür geöffnet haben und gesagt haben, ja, wir machen das so, dass du hier mit Kost und Logis sein darfst und das aufbaust. Obwohl die ja nicht so offizielle Strukturen waren wie Woofing oder so, wo das gang und gäbe ist, sondern für die war das was Neues. Das heißt, dass jemand das so macht. Und die haben überlegt und haben akzeptiert. Und jetzt seit 2 Jahren sind wir da in einem intensiven gemeinsamen Prozess, diese Bühne wieder aufzubauen. Und ich bereue keinen Tag davon. Das ist eine ganz wundervolle Erfahrung. Ich hoffe, dass uns dieses Projekt auch gelingt, die Freilichtbühne aufzubauen. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wenn ich mich recht entsinne, dann bist du ja ursprünglich vor 2 Jahren hierher gekommen, um einen Freund zu besuchen, der hier schon vor dir sozusagen so ein bisschen den Boden bereitet
ganz
hat.
Ganz genau.
Also der Carsten Bär, der ganz auch als Künstler dann hier schon auch so ähnlich mit Kostümologie gelebt hatte.
Genau.
Genau, und die Idee mit der Freilichtbühne, also wir sind hier in der Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal und die Idee mit der Freilichtbühne, die ist ja erst dann hier vor Ort entstanden, nachdem du das Gelände erkundet hattest, ne? Oder wie war das?
Genau, also das stimmt, es war tatsächlich einer vor mir, deshalb hatte ich jetzt auch im Zuge dessen auch nicht, war mir entfallen, es war tatsächlich jemand vorher da, der auch genau nach diesem Prinzip als erster hier diese für Kost und Logis hier unterwegs war. Auch ohne Gehalt. Das war der Carsten Bär, der ist halt ein Künstler und ein, der ist, so wie ich in der darstellenden Kunst unterwegs bin und von Hause aus gelernt habe, ist der in der bildenden Kunst unterwegs. Der hat halt eine Stuckateurausbildung gemacht und hat seinen Stuckateurberuf sozusagen ein künstlerisches Moment gehoben, dass er einfach organischen Stuck macht und solche organischen Formen formt und so. Und er war im Grunde genommen der Initiator und Bodenbereiter von dem ganzen Freilichtbühnenprojekt. Und das lief folgendermaßen. Das 2012 war das Jahr, wo sich das 150-jährige Jubiläum von Silvio Gesells Geburtstag gejährt hat. Silvio Gesell ist am 17. März 1862 in St. Vith geboren. Das heißt, 150 Jahre später ist der 17. März 2012. Und in dieser Zeit wurde sozusagen von dem Trägerverein, den es hier an der Silvio Gesell Tagungsstätte seit 1927 gibt, der Freiwirtschaftliche Jugendverband Deutschland e.V., entschieden, ja, man kann das jetzt nicht einfach so ungefeiert lassen, man muss da irgendein großes Projekt initiieren, damit man dieses Jubiläum auch wirklich würdigt. Und dann haben die ein Projekt ins Leben gerufen, das hieß das Gesellschaft-Kunst-Projekt. Also ein schönes Wortspiel, das hat mir damals, als ich das dann kennengelernt habe, selber auch sehr gut gefallen. Gesell, schafft, mit Doppel-F geschrieben, Kunst. Und dann kann man das quasi so in verschiedenen Deuten, dieses Wort Gesellschaft, Kunst, aber auch Gesellschaft, Kunst. Mhm. Also, ja, so nannten die dieses Projekt. Und der Andreas Bangemann ist auf den Carsten Bär aufmerksam geworden, der halt in Köln zu der Zeit wohnte und vorher im Unperfekthaus in Essen war und da gestuckt hat und war sozusagen schon ein namhafter Künstler. Der hat ihn hierhin eingeladen und hat gefragt, ja, kannst du in diesem Zauberwald hier, oder in dem, der Carsten hat angefangen, diesen Wald Zauberwald zu nennen, rings um die Freilichtbühne, kannst du da vielleicht mit Skulpturen den Wald ein bisschen gestalten, dass wir einen Skulpturenpark machen, wo diese Themen, die Silvio Gesell wichtig waren, dass halt Wirtschaft nicht nur auf Wachstum beruht, sondern dass wenn in der Wirtschaft nicht die natürlichen Momente drin enthalten sind, die Wachstum auch als Antagonisten, sag ich mal, ein bisschen gegenwirken, dass eine Wirtschaft dann katastrophale Folgen hat. Also das sind Fließen und Vergänglichkeit. Das sind so wichtige Themen, die fehlten Silvio Gesell in der Wirtschaft, die nur auf Wachstum auf ist und exponentiellen Funktionen. Und dann war die Frage halt vom Freiwirtschaftlichen Jugendverband Deutschland, respektive von den Bangemanns an Carsten Bär, ob er diese Inhalte, die in der Wirtschaft fehlen, laut Silvio Gesell, darstellungskünstlerisch in dem Wald ein bisschen umsetzen kann. Und dann hat der Carsten gesagt, mache ich sofort, mache ich gerne. Sein Thema ist ja eh organische, bildende Kunst. Und da kann man das Thema Fließen einbringen lassen und wie der dann so mit Vergänglichkeit gearbeitet hat, also Vergänglichkeitsmoment. Das hat er dann hat er zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich geschlagen, dass er gesagt hat, da gibt es ja auch eine ganze Menge, so ein bisschen eine Schattenseite von diesem Gelände hier. Leider gab es Zeiten, wo Menschen den Wert dieses Geländes nicht wahrgenommen haben und den Wald leider hier als Müllhalde benutzt haben in den 60er Jahren, wo es halt das ganze Recyclingwesen rund um den Müll und so und Plastikmüll und Elektromüll und diese ganzen Sachen einfach noch nicht gab. Da war irgendwie eine Praxis, eine relativ gemeine Praxis, dass man seinen Müll im Wald verscharrt hat. Das haben die hier gemacht. Dann war halt innerhalb dieses Gesellschaftskunstprojektes auch der Fall, dass man sehr viel entrümpelt hat und diesen Wald entrümpelt hat und einigen von diesem Müll einfach so umgesetzt hat, dass man Skulpturen daraus gemacht haben, die diese Vergänglichkeit darstellen. So. Und das hat er dann da gemacht. Und im Zuge dieser ganzen Aktivität, wo er eine Saison lang sozusagen als Künstler hier tätig war, war halt immer schon der Wunsch gewesen, hier auch mehr Künstler einzuladen, die sich mehr einsetzen und so. Und so ist der Carsten auf mich zugekommen. Und ich war halt damals, wie gesagt, in Aachen, wo ich da dieses Hoofing gemacht habe. Und hatte da mein Camp und mein Kreativwandercamp. Und da ist er auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ja, da gibt es so einen Ort, da bin ich zurzeit mach bildende Kunst, willst du nicht mal vorbeikommen? Und ich hatte meine Kreativwanderroute und ich wusste, Wuppertal, da komme ich eh dran vorbei, aber Wuppertal ist zufälligerweise meine Geburtsstadt. Ich bin gebürtiger Wuppertaler, französische Mama zwar, also ich habe französische Wurzeln, aber deutschen Papa und französische Mama, aber in Wuppertal geboren. Und für mich war Wuppertal ein Pflaster, was ich eigentlich so von Kind und Jugend kannte. Und ich war halt so auf weitem Fuß und hatte gesagt, ja, in Wuppertal komme ich vielleicht ein paar Tage vorbei, aber ich will hier nicht Fuß fassen, ich kenne das schon, da will ich nicht länger bleiben. Und dann sagte er, ja, also komm einfach ein paar Tage vorbei, kannst du so lange bleiben, wie du willst und so. Aber mir war nicht klar, die Freilichtbühne, die Tagungsstätte oder Silvio Gesell und die Freiwirtschaft und diese ganzen wirklich fundamentalen Themen, die waren mir bis dato völlig unbekannt. Gesagt, getan. Ich von Aachen los, komme am 4. Juli 2012 hier aufs Gelände und dann zeigt mir der Carsten den Wald und ich fand das schön und die Skulpturen und was er alles macht und fing an irgendwie so ein bisschen zu begreifen, worum es da überhaupt geht. Aber war es Silvio Gesell und Freiwirtschaft und das war mir alles noch überhaupt kein Begriff, ich hatte gar keine Ahnung. War völlig laienhaft da unterwegs und was diese Themen angeht. Und dann zeigt der Carsten mir diese Freilichtbühne im Wald und sagt, ja, das ist eine alte Freilichtbühne, die seit locker 50 Jahren verwildert, da macht keiner mehr was mit, kannst dich ja hier austoben, wenn du willst. So quasi winkt mit dem Zaunpfahl, weil der Carsten wusste, ich habe eine Bewegungstheaterausbildung, Studium an der Sporthochschule und Bewegungstheater und der wusste, das könnte mir gefallen. Und zumal ich halt gesagt hatte, meine Wanderei ist so, wie halt andere Zimmermänner mit ihrem Hammer unterwegs sind, so war meine Wanderei rund um die Theater- und Bewegungstheater-Sache geeicht. Also mein Kernthema ist Bewegungstheater und Straßenkunst gewesen. Und ich hatte nach meiner Bühnenkarriere sozusagen gesagt, ja, beziehungsweise Bühnenstudium gesagt, ich will Straßenkunst draußen machen, beziehungsweise darstellende Kunst draußen machen und nicht drinnen, weil drinnen muss man im Establishment sein, um als Künstler sich zu entwickeln, sag ich mal. Und das war so irgendwie, ja, ich war damals schon so mit einem Fuß wirklich so schon aus dem System draußen. Und dann fragte ich mich, ja, wie kann das klappen? Und Straßenkunst war so ein Anfang. Aber Freilichtbühnen war mir damals noch nicht in den Sinn gekommen, dass man damit im großen Stile Darstellungskunst draußen betreiben kann. Und wie der Carsten mir da so sagt, so, ja, ich habe da was für dich, so, da ist diese Freilichtbühne. fing ich an nachzudenken, dann fiel bei mir der Groschen, das ist doch der Wahnsinn, da kann man doch wirklich was machen, da kannte ich die Geschichte von der Bühne noch nicht. Dann lerne ich die Familie Bangemann kennen und dann sagt der Andreas Bangemann mir, ja, wenn du dich für diese Bühne interessierst, dann schau dir doch, beschäftige dich doch erstmal mit der Geschichte von der Bühne und lese dir das doch mal ein bisschen durch. Und dann gingen wir auf Raum 13,5, wo wir jetzt auch hier sind, und da war zu der Zeit ein Archiv hier drin und viel Literatur und sagte, ja, schau dir doch mal an die Geschichte von der Bühne und was, was eigentlich zu der Zeit eigentlich war. Und dann fing für mich, das war so wie das Friel-Buch, war das für mich so ein Aha-Moment. Ich habe angefangen zu verstehen, was die Leute, die diese Freilichtbühne in den 30ern und 50ern gebaut haben, bewegt hat und warum die das gebaut haben. Das Feuer, was die da ideell sozusagen hochgehalten haben, die freiwirtschaftlichen Inhalte sozusagen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Warum weiß nicht jeder Mensch Bescheid über diese Themen? Warum wird sowas marginalisiert? Und warum ist sowas nicht schon längst Schulwissen? Ich habe mir an den Kopf gepackt. So.
Heißt das, es gibt Theaterstücke oder
ja.
Im Sinne von dieser Silvio Gesell-Thematik?
Ja. Auch, gibt es auch. Ja, es gibt zum Beispiel ein Theaterstück zu dem Wunder von Wörgl. Das ist ein Theaterstück, wo nach einer wahren Geschichte diese Währung, die Silvio Gesell vorschlägt, die dieses Vergänglichkeitsmoment, diese Umlaufsicherung drin hat, erfolgreich umgesetzt wurde in den 30er Jahren in Österreich. Und das ist halt relativ spektakulär von der österreichischen Nationalbank im Keim erstickt worden. Und die genaue Geschichte dazu ist von einem Freund des Hauses hier auch theatral festgehalten worden. Und da ist ein kleines Theaterstück draus gemacht worden, das hieß, dass es könnte ein, das heißt, es könnte ein Wunder sein. Und das ist ein Theaterstück, das wäre hier sozusagen auch Kernthema. Aber ich habe auch einfach aus diesem Archiv, was hier auf 13,5 war, einfach eine ganze Menge Literatur raussortiert, die für Darstellungskunst und Theater in Frage kommt. Weil ich meine, wenn man eine Ausbildung gemacht hat in der Darstellungskunst wie ich, dann hat man die Möglichkeit, nicht nur, ich sag mal, feste, geschriebene Theaterstücke zu nehmen. Der ist natürlich schön, wenn man dann hat, das ist dann, da ist die Arbeit dann schon gemacht, aber man kann auch aus den Vollen schöpfen und einfach neu kreieren. Mhm. Und ganz neue Theaterstücke möglicherweise schreiben, schaffen, choreografieren oder Tanzstücke oder so, wo diese Themen drin sind oder ich sag mal, ausgehend von einem Gedicht oder von einem Fachbuch oder so, kann man anfangen zu inszenieren, um diese Ausgangspunkte der Inszenierung zu finden, habe ich halt dieses Archiv einfach durchsortiert und so eine große Freilichtbühnenkiste zusammengestellt, aus der man dann sozusagen für die Zukunft, sage ich mal, die darstellungskünstlerischen Inhalte schöpfen kann, ja. Mit der man dann diese Bühne dann später auch betreiben wird. Und da gibt es eine ganze Menge Material. Ja.
Und in diesen 2 Jahren, die du jetzt ungefähr hier bist, hast du also hauptsächlich, ich sag mal, mit Muskelkraft im Wald gearbeitet.
Ja, genau, das ist das, was, das ist die Phase, die zurzeit natürlich, das ist das, was jetzt gerade dran ist, so ist es. Und wir müssen erst die Bühne aufbauen. Also wir haben 3 Ziele mit der Bühne dann gemeinsam irgendwie uns vorgenommen, ist die Bühne zu bauen und fertig zu bauen. Das zweite Ziel ist, die Bühne einzuweihen mit einer großen Einweihungsveranstaltung, die auch frühestens 2016 oder wir wissen noch nicht, es hängt da so ein bisschen davon ab, wie sich der Bau entwickelt, stattfinden wird. Und das dritte große Ziel ist, dass diese Bühne eben mit Kunst und Kultur gefüllt wird und von der Kunst- und Kulturszene des Bergischen Landes und darüber hinaus als ein Ort der Darstellungskunst wahrgenommen und genutzt wird. Es ist auch nicht zwingend, dass nur freiwirtschaftliche Kunst da drin verankert werden muss. Es kann natürlich auch frei Kultur da drin betrieben werden, die nicht unbedingt nur mit dem Thema zu tun hat, Aber die freiwirtschaftliche Kunst hat natürlich Vorrang und Priorität da drin. Einfach aus dem Grund, weil das Thema Freiwirtschaft noch nicht umgesetzt ist. Ja.
Mhm. Ja. Gut. Im Wesentlichen hast du ja, so wie ich das mitkriege, die praktische Arbeit alleine gemacht oder hast du Helfer?
Ich habe auf jeden Fall Helfer. Ich bin ja nicht vom Fach, was den Bau angeht. Das heißt, ich bin weder Landschaftsgärtner noch Architekt oder so, was eigentlich für sowas dann auch dran ist. Also hobbymäßig kann ich schon ein bisschen gärtnern, aber das ist eigentlich nicht genug, um so ein Bauwerk zu stemmen. Das heißt, ich habe da zwar schon die Bauleitung so, weil ich halt die Initiative ergriffen habe, aber wir lassen uns beraten dann von Fachmännern und von Leuten, die kommen. Da gibt es zum Beispiel einen ganz engagierten Menschen, den Brunnenbauingenieur Reinke, kommt aus der Gegend von Kassel. Der hilft uns, der hat uns beraten, wie man sozusagen die ganze Drainage und Grunddrainage der Freilichtbühne baut und einrichtet. Und das haben wir nach seinen Vorschlägen auch gebaut. Der ist vom Fach und sagt dann, ja, das macht man dann so und so. Und der ist der Freiwirtschaft selber verbunden. Er ist ein überzeugter, ich weiß nicht, ob ich von ihm sagen kann, dass er ein überzeugter Freiwirt ist. Das wird er selber besser wissen. Aber er ist diesen ganzen freiwirtschaftlichen Themen sehr zugetan und fördert das und hat dann entsprechend auch die Schachtringe für den Drainagebrunnen und so auch da also gestiftet. Und solche Leute, es gibt auch einen Landschaftsgärtner, der Herr Peter Kirsch, der sitzt in der monatlichen Sitzung vom Förderverein für Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung in Essen. Das ist auch ein ganz fleißiger Mensch, der uns ab und zu hilft und auch berät und so. Und in diesem Stile gibt es mehrere Leute, die uns dann einfach beratend zur Seite stehen und sagen, ja, baut es doch so. Und mit diesem ganzen, ich sag mal, beratungs- und wohlwollenden Hilfe stellen wir halt, sag ich mal, so nach und nach dieses Bauwerk zusammen und planen und die Pläne, die male ich dann schon, wo ich es eigentlich nicht sollte, aber ich mache es dann schon und verbinde das dann alles so ein bisschen. Und so nach und nach baut sich das dann alles auf.
Ja, ja. Wenn jetzt jemand zuhört und meint, er würde dich gerne unterstützen, könntest du hier Leute überhaupt unterbringen und einbauen? Hast du Arbeit für die?
Ja, also wir haben hier an der Bühne, machen wir viel von Hand. Also zurzeit sind wir dabei, den Bühnenbereich sozusagen einzuformen. Und da muss man dann so ein bisschen spartanisch drauf sein oder so, dass man sagt, ja, man ist gewillt, eine Zeit lang hier auf dem Gelände im Zelt zu schlafen oder so. Ansonsten müsste man sich hier in der Tagungsstätte ein Zimmer mieten, ganz normal nach dem klassischen Geldwesen, das halt hier auch noch Fuß hat. Aber wenn man hier mit einem Zelt kommt, dann kann man hier auf jeden Fall auch mitmachen und es muss dann in Absprache sein mit der Familie Bangemann und mir, aber dann ist das auf jeden Fall machbar. Ansonsten, was wir jetzt planen, ist vom 4. bis zum 10. August haben wir ein Sommercamp. Und dieses Sommercamp wird auch dazu sein, dass man da auch morgens arbeiten kann. Und zwar morgens arbeiten wir an der Bühne bei dem Sommercamp und nachmittags machen wir dann verschiedene Workshops. Die kann man dann sich für einen der Workshops frei entscheiden. Also es gibt dann eine Steinmetzin hoffentlich hier aus Wuppertal vom Ölberg, die Gabriele Kalb, die wird hoffentlich kommen. So eine Sommerolympiade wird da organisiert und halt auch ein Theateratelier. So, das würde ich dann in die Hand nehmen, dass man dann nachmittags sich einfach auch schon ein bisschen mit Darstellungskunst für die Bühne beschäftigt. Und wir werden dieses Theateratelier dahingehend planen, dass wir auf einen Höhepunkt des Sommercamps hinarbeiten. Das ist ein bunter Abend an dem Samstag, 9. August. So ab 18 Uhr wird dann das, was in dem Theateratelier erarbeitet wurde, in einem kleinen Varieté sozusagen zur Aufführung kommen. Und innerhalb dieses Sommerlagers kann man sich da gerne einbringen. Und es ist auch kostenlos. Also die Teilnahme an dem Sommerlager ist kostenlos, wenn man hier zeltet. Man kann spenden, also wenn man möchte. Also das sind Formen, wie man sich hier einbringen kann. Und ansonsten, wenn man selber nicht kann und nicht dabei ist oder so, zeitlich nicht die Möglichkeit hat zu kommen, kann man einfach auch Steinpate werden und einen Stein sozusagen kaufen für eine kleine, eine mittlere oder eine große Steinpatenschaft und so dann das Bauwerk auch ein bisschen mitfinanzieren. Also ihr seht schon, also es gibt einige Strukturen, die kriege auch ich noch nicht komplett geldlos, weil da bin ich nicht der Einzige, der entscheidet. Ich bin zwar einer, der so in der Geldlosigkeit unterwegs ist, aber das ist nicht bei allen der Fall. Das heißt, wenn man hier eine Vereinsarbeit leistet, kann man nicht nur seinen eigenen Kopf durchsetzen und sagen, man macht alles geldlos, wenn andere noch mit Geld arbeiten. Das heißt, in der Vereinsarbeit entscheidet man gemeinsam. Und dann haben wir auch gesagt, wir machen das über Steinpatenschaften, die man dann auch in harten Euros, sag ich mal, noch kaufen bzw. Finanzieren kann. Und so kann man sich auch einbringen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, sich am Bau zu beteiligen.
Du hast ja auch eine Website, wo man sich nochmal ein bisschen ausgiebiger,
genau,
ausgiebiger dann informieren kann.
Da kann man sich informieren zu auf einer Internetseite der Wuppertaler Freilichtbühne. Also wir nennen sie Wuppertaler Freilichtbühne und die Internetseite ist dann einfach www.wflb.de. Also das sind die Kürzel von Wuppertaler Freilichtbühne, wflb.de. Und da kann man alle Infos zu Steinpatenschaft und die Feste, die wir jetzt drin haben, das Sommercamp und so und im Frühjahr das Steinpatenfest. Und die Geschichte ist da drin aufgearbeitet. Es gibt eine Seite, wo man sich sozusagen die Geschichte von der Bühne durchlesen kann und wie es überhaupt zu dieser Bühne kam. Da kann man sich alle Infos holen.
Ja, wunderbar.
Ja.
Ja, dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, okay, Michael.
Danke,
also, dir. Vielen Dank auch für das Interview. Sehr spannend auch, was du machst.
Okay.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.